Willkommen beim Radio Vatikan Podcast. Mein Name ist Balázs.
Mein Name ist Eva.
Und ich bin Nico. Und ich greife gleich einmal zurück auf Folge 38. Da haben wir den Karfreitag besprochen, nämlich, dass von der SPÖ Burgenland die Forderung im Raum steht, im Wahlkampf nämlich, eine typische Wahlkampfforderung, den Karfreitag zum Feiertag für alle zu machen. Und jetzt fordert auch die evangelische Generalsynode Ähnliches. Im Text der evangelischen Generalsynode heißt es: Die evangelischen Kirchen in Österreich verstehen sich seit jeher als integraler Teil der Gesellschaft und haben im Laufe der Geschichte einen wertvollen Beitrag zu deren Zusammenhalt geleistet. Sie hat aus den schmerzhaften Episoden sowie ihren eigenen historischen Fehlern gleichermaßen gelernt und erfüllt ihre Rolle daher mit großem Verantwortungsbewusstsein. Ja, das wird als Begründung auch für diesen Karfreitag als Feiertag herangezogen und dass ein aus Sicht der evangelischen Kirche zumindest substanzieller Teil der Bevölkerung auch evangelisch ist. So groß ist der Bevölkerungsanteil allerdings nicht. Ja, man kann natürlich diskutieren, welchen Hintergrund Feiertage haben sollen, aber wenn die evangelische Kirche mit ihren 2-3% der Bevölkerung einen Feiertag sponsern darf sozusagen, weil bekommen tun ihn ja alle, dann müsste man schon auch die Feiertage als Institution für wahrscheinlich sehr viele öffnen, sehr viele Organisationen, die viele Menschen hinter sich vereinigen und gleichermaßen für den Zusammenhalt und die Entwicklung der Gesellschaft sorgen. Also mit dem Argument ist natürlich vieles möglich. Die Menschen, die frei haben, freuen sich. Ja, der Karfreitag hat uns in jüngster Vergangenheit sogar noch etwas mehr beschäftigt. Es gibt ja Bundesländer oder ein Bundesland in Österreich, nämlich Kärnten, in dem herrscht am Karfreitag ein Veranstaltungsverbot. Und das wurde seit einiger Zeit von Kärntnern und Kärntnerinnen auch bekämpft. Die haben eine Veranstaltung durchgeführt, sind bestraft worden, haben gegen diese Strafe berufen und sind bis zum VfGH gegangen mit einer Beschwerde, dass sie am Karfreitag keine Veranstaltungen durchführen müssen. Und der VfGH hat in einem Erkenntnis jetzt festgestellt, dass dieses Veranstaltungsverbot in Kärnten verfassungswidrig ist und deswegen muss das vom Land Kärnten saniert werden. Und spätestens 2026, aber vielleicht sogar schon 2025, gibt es in Kärnten am Karfreitag kein Veranstaltungsverbot mehr. Das sind natürlich aus unserer Sicht gute Nachrichten.
Ja. Sehr positive Entwicklung, ja.
Vielleicht machen wir dazu später noch in einer zukünftigen Folge noch einen Deep Dive.
Da hoffe ich auch sehr darauf, weil nämlich die Beschwerdeführer mit uns seit Einbringen der Beschwerde in Kontakt sind. Und ja, wir werden sie jedenfalls auch an dieser Stelle offiziell einladen in den Radio Vatikan Podcast. Und das wäre natürlich toll, wenn wir mit ihnen durchbesprechen könnten, wie es dazu gekommen ist und wie das Verfahren verlaufen ist.
Wir haben in Folge 16 darüber berichtet, dass die Erzdiözese Wien sich ihr Medienimperium bald nicht mehr leisten kann oder will. Und zu diesem Medienimperium gehört auch Radio Stephansdom. Und dieses Radio Stephansdom, dieser Klassiksender mit Messenübertragungen und Religionsnachrichten, ist jetzt zumindest für 2025 gerettet. Über 2000 SpenderInnen haben sich gefunden, die die Finanzierung für dieses Jahr zusammengelegt haben. Das heißt, Radio Stephansdom sendet weiter auf dieser Frequenz. Und interessanterweise hört damit die indirekte Steuerfinanzierung dieses Senders auf. Er wurde ja bisher eben von der Erzdiözese Wien, Teil der katholischen Kirche, finanziert. Und diese hat ja einen nicht insignifikanten Teil ihrer Finanzierung aus staatlichen Zahlungen. Und damit kamen ja eine Weile Steuergelder bei Radio Stephansdom auch an, was eigentlich in Österreich sehr untypisch ist. Und in Zukunft hört das eben auf und tatsächlich wird dieser Radiosender von den KonsumentInnen finanziert werden, so wie er sich gehört.
Ja, die Kirche ist ja auch eine Organisation mit sehr vielen Mitgliedern, die ja auf allen möglichen Wegen Beiträge einhebt, unter anderem eben auch einen verpflichtenden Kirchenbeitrag. Wenn sie den noch um eine Kleinigkeit aufstocken und einen Medienbeitrag darin integrieren, dann müsste sich das locker ausgehen. Also wenn wir den ORF mit 15 Euro im Monat finanzieren können, der eine Milliarde Budget hat, dann wird mit ein paar Cent von jedem Kirchenmitglied auch sicher Radio Stephansdom zu finanzieren sein.
Genau. Radio Vatikan Podcast hat bis jetzt keine staatliche Finanzierung.
Ja, und auch keine Mitgliederfinanzierung. Danke, Balasch, an dieser Stelle noch einmal für deine Leistungen hier. Wir haben alles dir zu verdanken.
Ja, so ist es.
Vielleicht werden wir irgendwann uns eine Monetarisierung überlegen. Also zum Beispiel Nonnenwitze auf OnlyFans oder so in einem Pay-Forum. Aber noch ist das nicht so weit.
Ja, dann kommen wir zum ersten Thema. Das sind die Kirchenaustritte in der Schweiz. Und es ist eine meiner Meinung nach sehr gute Nachricht, dass auch in der Schweiz die Kirchenaustritte gestiegen sind. Laut Schweizerischen Pastoralsoziologischen Institut verzeichnet die Kirche in der Schweiz für das Jahr 2023 den größten Anstieg an Verlusten an Kirchenmitgliedern, nämlich von 67.497 Personen. Im Vergleich dazu, im Jahr davor waren es nur 34.561. Das ist eine nahezu Verdoppelung der Kirchenaustritte. Auch die evangelisch-reformierte Kirche hatte einen Anstieg, allerdings nicht in diesem Ausmaß. Da waren die Zahlen der Austritte mit 39.233 zu verzeichnen und im Jahr davor waren es 30.102 Austritte. In Österreich haben wir leider nicht so einen gewaltigen Anstieg. Der höchste Anstieg in Österreich war im Jahr 2010 nach dem Bekanntwerden der Missbrauchsskandale mit 61% Anstieg. In der Schweiz war es eben auch eine Studie über die Missbräuche oder ja Missbrauchsfälle in der Schweizer katholischen Kirche, die diese Austritte eben so in die Höhe schnellen hat lassen. Ja, schöne Zahlen für uns, für die Kirchen natürlich weniger. Passend zu diesen Austrittszahlen wurde jetzt ein neuer Auswertungsband herausgegeben, und zwar von der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der evangelischen Kirche in Deutschland, wo es um die Religiosität in Deutschland geht. Und die nimmt ganz krass ab. Kirchliche und allgemeine Religiosität in Deutschland nehmen weiter ab. Es gäbe auch keinen Hinweis darauf, dass ein Schwund kirchennaher Religiosität durch eine Zunahme kirchenferner Religiosität ausgeglichen werde. Und genau das ist ja das, was wir immer wieder hören. Wenn Menschen austreten, dann glauben sie weiter und ja, praktizieren ihren Glauben halt dann zu Hause oder gehen halt nur unregelmäßig in die Kirche. Und genau das stimmt eben nicht laut dieser Studie. Die kirchenferne Religiosität nimmt in den letzten beiden Jahrzehnten auch extrem ab. In der Mitgliederbefragung war jetzt auch erstmals die Deutsche Bischofskonferenz beteiligt. Ja, eine hohe Religiosität schreiben sich überhaupt nur 13% der Bevölkerung zu. Und dabei handelt es sich weit überwiegend um Kirchenmitglieder. Interessanterweise gehören aber die, die sich als nicht religiös bezeichnen, auch in diese Kategorie, also auch Kirchenmitglieder. Das finde ich schon sehr interessant, dass sich Kirchenmitglieder als nicht religiös bezeichnen.
Ja, aber das ist ja eben das Phänomen, dass man Mitglied einer Glaubensgemeinschaft sein kann, ohne selbst zu glauben. Also ja. Es hat auch was durchaus menschlich Verständliches. Wir kennen das alle aus unserem Bekanntenkreis, dass Leute gerne ein kirchliches Begräbnis haben, kirchlich heiraten, Kinder doch taufen, das eher weniger, aber speziell die Hochzeit in der Kirche und das schöne Begräbnis sind vielen wichtig, die an rein gar nichts glauben.
Ja, genau. Interessant ist auch, dass es keine Übertritte in andere Religionsgemeinschaft gibt. Also wer einmal austritt, ist konfessionslos. Also das ist so minimal, dass es quantitativ überhaupt nicht ins Gewicht fällt und kaum ein Wachstum anderer Religionsgemeinschaften zur Folge hat. Die einzige Kategorie, die wächst, sind die der Konfessionslosen.
Ja.
Und das dramatisch.
Weil du jetzt gerade konfessionslos sagst, das kommt ja aus dieser Mitgliedschaftsuntersuchung. Da habe ich in der Einleitung einen Passus gefunden, wo sie begründen, warum sie konfessionslos und nicht konfessionsfrei schreiben. Nämlich haben sie gemeint, ja, konfessionsfrei, damit würden die Leute, die sich so bezeichnen, irgendwie implizieren, dass die, die sie vorher waren, also in einer Konfession, die nicht frei sind und diese implizite Herabsetzung der anderen in der Selbstbezeichnung. Das wollen sie eben nicht übernehmen. Deswegen schreiben sie konfessionslos. Aber wir bevorzugen natürlich den Begriff konfessionsfrei, so wie die Deutschen konfessionsfreien auch.
Ich verwende normalerweise auch das Wort konfessionsfrei, nur eben, da es in der Studie als konfessionslos bezeichnet wird, habe ich halt jetzt diesen Ausdruck mitverwendet.
Genau.
Aber natürlich befreit man sich aus den Zwängen einer Konfession.
Mhm.
Also
so ist das.
Es ist einfach eine Tatsache und da lässt sich auch nicht dran rütteln.
An dieser Stelle möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass Ballasch weitere Ausführungen dazu auch verschriftlicht hat, die auf der Website konfessionsfrei.at nachzulesen sind und das werden wir sicher in den Shownotes verlinken.
Sicher. In Ungarn hat sich die Reinkarnation von Jesus Christus ins Gefängnis begeben müssen und wurde zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt. Ich glaube, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es geht um einen westungarischen Sektenführer, unter Anführungszeichen Heiler und geistiger Retter, den Miklós T. Miklós ist sein Vorname, ist übrigens Nikolaus auf Deutsch. Der lebte eben ein Luxusleben, nutzte seine AnhängerInnen aus und veruntreute Gelder, die er für Wohltätigkeitszwecke gesammelt hat. Und anscheinend hat er auch erwachsene Frauen zum Sex manipuliert. Dies war allerdings kein Thema bei der Gerichtsverhandlung. Aber es zeigt halt, dass die Entwicklung einer Sekte genau dann abgeschlossen ist, wenn der Sektenführer die Anwesenden, je nach Präferenz, Frauen, Männer, Mädchen, Buben als persönliche Sexobjekte betrachtet. Und warum sage ich Jesus Reinkarnation? Weil er eben wirklich als Reinkarnation von Jesus Christus bezeichnet wurde. Und auf sowas kommen die Leute typischerweise nicht selbst. Also das hören sie dann schon von so einem charismatischen Führer. Jetzt ist natürlich in einem Rechtsstaat und Ungarn ist in Ansätzen auch heute noch so einer, zumindest wenn es nicht um Fälle geht, die politisch sehr wichtig sind, der Richter hat auch ein bisschen erklären müssen, warum er einen Religionsführer für diese Dinge verurteilen kann überhaupt. Er hat darauf hingewiesen, dass Religionsfreiheit ein wichtiges Grundrecht ist. Aber wenn diese Religionsfreiheit dazu führt, dass Menschen emotional und finanziell ausgenutzt werden, dann wird ein Verbrechen daraus. Ich weiß nicht, wie konsequent das auf andere Religionsgesellschaften angewendet wird infolge dieses Urteils. Ihr nickt beide zustimmend. Ich glaube, da hätten wir alle ein paar Ideen.
Ja, absolut. Ja.
Es gilt immer nur für die Kleinen.
Genau. Was ist eigentlich eine Sekte? Das ist natürlich immer ein unscharfer Begriff, aber hier waren ein paar gemeinsame Merkmale vorhanden, eben eine gewinnende Persönlichkeit, eine sogenannte charismatische Persönlichkeit. Häufig gibt es da unterschiedliche Regeln für die AnhängerInnen und sich selbst, also er darf Sachen, die andere nicht dürfen. Die versuchte oder durchgeführte Isolierung der AnhängerInnen schafft, also die sollen möglichst keine anderen FreundInnen haben, möglichst nur innerhalb der Gruppe arbeiten oder halt ihr Einkommen an die Gruppe abliefern und eben, dass der Anführer irgendwann ein Anrecht auf sexuelle Befriedigung durch andere erhebt. Dieser Aspekt mit Reinkarnation von Jesus Christus als historisch interessierter Mensch denke ich, dass da wirklich ein großes Potenzial ist. Und ich bin jemand, der sagt, dass man den Leuten wirklich zuhören sollte und bis zum Beweis des Gegenteils auch anerkennen und glauben sollte, was sie von sich sagen. Und deswegen habe ich mir überlegt, was das für eine große Ressource wirklich für historische Forschung wäre in Ungarn. Der ist jetzt eigentlich 6 Jahre lang mit viel Tagesfreizeit an bekannten Stelle und ich denke, das könnte die ungarische Wissenschaft des antiken Orients wirklich stark befeuern, wenn man da regelmäßig hingeht und ihn über Aspekte des damaligen Lebens befragt, weil es doch sehr viele Dinge, gerade über das soziale Leben, über den Alltag der Menschen aus dieser Zeit gibt, die wir einfach nicht wissen.
Das finde ich fantastisch, die Idee.
Ja.
Ich finde, man soll den Menschen wirklich zuhören und ihre Ressourcen, die ja wirklich einzigartig sind, nutzen auf diese wirklich nützliche Weise. Jetzt ist es aber so, dass es eine Liste auf Wikipedia gibt über Leute, die von anderen oder von sich selbst als Reinkarnationen von Jesus Christus bezeichnet werden. Und dieser ungarische Sektenführer hat es noch nicht mal auf diese Liste geschafft. Aber es gibt ungefähr 20 andere. Also es gibt auch welche in anderen Ländern, auch welche auf freiem Fuß. Insofern, also ich glaube, die geschichtliche Forschung könnte da wirklich viele gute Quellen aufmachen und
ja, und Lücken schließen. Aber ich meine, das ist wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass er die richtige Reinkarnation ist, wenn er ganz bescheiden alles unternimmt, nicht auf dieser Liste zu landen.
Mhm. Wahrscheinlich war der Grund Bescheidenheit nach allem, was wir da wissen.
Ja.
Was ich übrigens auch noch lustig finde, ist sein Vorname, eben Miklós, Nikolaus. Ich fand ja als Kind in Ungarn immer, dass eben der Nikoló, der Weihnachtsmann oder Väterchen Winter quasi, die ungarische Version vom Weihnachtsmann und eben das Jesuskind sehr stark vermischt wurden in dieser Dezemberfeier-Mythologie und finde da jetzt eigentlich die Bestätigung, dass ein Miklós quasi auch irgendwie Jesus selbst ist. Also da kommen wirklich Dinge zusammen. Wenn man die zu Ende denkt, dann eröffnen sich ganz neue Dimensionen.
Das kann kein Zufall sein.
Ja.
Nichts ist ein Zufall.
Nichts ist ein Zufall. Ja. Dann gibt's auch was anderes aus einer anderen Religionsgesellschaft in Ungarn. Ein recht bekannter und bisher ziemlich beliebter Pfarrer in Budapest hat anscheinend jahrzehntelang bei Sommerlagern Zeckenkontrollen an nackten Buben gemacht. Sprich, er hat sie halt nach dem Waldausflug zu sich ins Zelt geholt, einzeln. Sie sollten sich ausziehen und er hat halt an verschiedenen Körperstellen zur Sicherheit der Kinder natürlich und zu ihrem Wohl für ihre Gesundheit nachgeschaut, ob da vielleicht Zecken sind. Andere hat er dann auch nackt massiert. Er gilt als massiv autoritär und frauenfeindlich. Ob er deswegen oder trotzdem beliebt war, haben die Medien nicht so ausgeführt. Er ist natürlich auch jemand, der gegen die ungarische Opposition hetzt, der Regierungspropaganda und Putin-Lügen geteilt hat. Zum Beispiel von 35.000 russischen Buben, die der Westen angeblich im Ukraine-Krieg für Pädophilie erbeuten wollte. Weil der Westen ja anscheinend irgendwie in den Grenzen der Ukraine 35.000 russische Buben für Pädophilie gefunden hätte. Keine Ahnung. Also solche Dinge hat er auch tatsächlich geteilt. Und vielleicht im Zusammenhang damit, also für seine Regierungstreue, wurde er im Vorjahr mit einer hohen staatlichen Auszeichnung bedacht. Jetzt wird halt das alles untersucht. Die katholische Kirche in Ungarn schließt überhaupt ein sehr erfolgreiches Jahr im Bereich Missbrauchprävention ab, also im Sinne von zukünftiger Missbrauchprävention, weil in den letzten Monaten schon in einer einzigen Diözese 4 Priester suspendiert wurden. 3 von ihnen wegen Missbrauch an Jugendlichen. Einem wurde bisher nur sexuelle Belästigung an einem dann schon 18-jährigen Opfer nachgewiesen. Das sind also 4 von den ca. 100 aktiven Priestern in dieser Diözese. Und wenn es gar kein Dunkelfeld gibt, gar keine unaufgeklärten Fälle, dann sind also 4% von diesem vor einem halben Jahr noch aktiven, aktuellen katholischen Priestern dieser Diözese mit aktuellen Fällen in den 2020er Jahren. Das zeigt eigentlich, wie wenig sich die katholische Kirche geändert hat, auch nach 2010, auch nach der eigentlich weltweiten Empörung über diese Fälle. Es wurden angeblich 2010 alle möglichen Präventionsmaßnahmen eingeführt. Ich glaube nicht, dass man da Ungarn komplett vergessen hat. Ich glaube nicht, dass die ungarische katholische Kirche vergessen hat, diese Präventionsmaßnahmen einzuführen. Trotzdem sind diese wirklich aktuellen Fälle in den letzten Jahren noch passiert und in den letzten Monaten aufgedeckt worden. Schon im Februar 2024 wurde gegen einen griechisch-katholischen Priester, der Mädchen belästigt haben soll, Anklage erhoben. Und jetzt das Neueste ist eine Nonne von den Benediktinerinnen, die übrigens nebenbei Beraterin für Familien- und Kinderschutz ist. Die steht vor Gericht, weil sie sich ein bisschen zu oft nach 22 Uhr noch in den Zimmern von Burschen im Internat aufgehalten hat. Sie hat auch eine gemeinsame Tätowierung mit einem Burschen sich stechen lassen. Ich weiß nicht, Nico, hast du das mit deiner Nonne auch schon mal gemacht oder hat das eine Nonne mit dir schon gemacht?
Nein, habe ich nicht. Finde ich durchaus interessant. Ich habe zwar tatsächlich einen Nonnenkalender hier hängen bei mir im Zimmer. Mhm. Da sehe ich gerade im Dezember eine eislaufende Nonne vor mir. Tätowiert habe ich erst 5-mal, aber Nonne war keine dabei. Nein?
Aha, ja, also Partner-Tattoos mit Nonnen haben sich bis jetzt in der ungarischen Realität auch als relativ seltenes Phänomen herausgestellt, aber offensichtlich gibt's das jetzt. Und ja, sie hat auch den Jugendlichen Alkohol und Zigaretten gekauft. Aber immerhin hat sie sehr stark darauf geachtet, dass ihre männlichen Schützlinge ja keine Freundin, also keine andere, haben und damit ihr sittliches und moralisches Leben bewahrt. Also da geht's wirklich rum. Da mussten natürlich die Oberen auch schon reagieren. Und der Bischof Laszlo Varga hat angekündigt, dass er beten wird. Und zwar nicht nur für die Opfer, sondern auch die Täter. Und ja, ich hoffe, er sitzt jetzt stabil. Er wird sogar fasten für sie. Also nicht nur beten. Das muss man wirklich ordentlich machen. Und er ruft natürlich auch andere auf, es ihm gleich zu tun. Und ja, vielleicht wird das Problem ja auf diese Weise in Ungarn und auch anderswo gelöst.
Das klingt nach Weltrekordfasten. Ich glaube, ja. Die haben einen langen, dürren Weg vor sich.
Vielleicht sollte er die Missbrauchstäter auffordern zu fasten. Vielleicht gleich 2 Jahre lang nichts zu essen oder so.
Ja.
Dann wäre das Problem vielleicht gelöst.
Umsteigen auf Lichtnahrung.
Ja, genau so.
Wir haben in den letzten Jahren überhaupt viel zu wenig von Lichtnahrung gehört, finde ich.
Aber vielleicht ist das auch gut. Ja, gut. Unsere Zuhörerinnen würden wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, etwas, worüber wir berichten, gleich auszuprobieren. Also außer jetzt das Fasten, wenn ihr für die Opfer und Täter in Ungarn beten und fasten wollt, liebe Zuhörerinnen, dann tut das gerne, aber bitte achtet auf eure Gesundheit. Wir haben ja schon mal die Fastenexpertin hier erwähnt, die leider aus Gesundheitsgründen nicht mehr fasten darf.
Ja.
Wahrscheinlich werden wir sie im Februar auch wieder erleben.
Aber gut, was können wir anbieten? Ich kann Tätowieren anbieten für Radio Attikan-Hörerinnen und Hörer. Und einen Aura-Fotografie-Kurs kann ich natürlich anbieten. Mhm. Natürlich beides kostenlos, weil es soll ja keine Geschäftemacherei sein. Möchte auch dazu sagen, dass ich keine Ahnung von Aura-Fotografie habe und mir das bei Gelegenheit auch gleich selbst beibringen würde.
Genau. Und wenn sich Nonnen in unserer Zuhörerinnenschaft melden, die ein Partner-Tattoo mit mir wollen, da würde ich wirklich mein erstes Tattoo mir stechen lassen.
Ausgezeichnet. Wir nehmen dich beim Wort. Das treiben wir auf, ja.
Gut.
Ja. Mit welchem Motiv würdest du das machen?
Ich glaube, darauf würden wir uns dann einigen. Ich müsste natürlich auch meine Frau einbeziehen in diese wichtige Frage, aber gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Spaß für ein erstes Thema.
Ja. Na gut, dann kommen wir zu einem ganz ernsten Thema. Weihnachten im Schuhkarton. Ja, ein fleißiger Radio Attikan Podcast Zuhörer aus Vorarlberg hat uns aufmerksam gemacht, dass an der Volksschule seiner Tochter Werbung für eine vorgeblich wohltätige Aktion gemacht wird. Die Organisation, um die sich da dreht, heißt Samaritan's Purse, also der Beutel des Samariters. Und die Kinder sollten natürlich mit Unterstützung der Familie Pakete für andere Kinder in armen Familien im Ausland zusammenstellen. Klingt erstmal gut, aber die Pakete sollten auch streng unterschiedlich sein für Buben und für Mädchen. Herausgestellt hat sich, im Hintergrund steht eine evangelikale Gruppe, die vom LGBTQI-feindlichen Prediger Franklin Graham angeführt wird. Also vielleicht Graham rings a bell, maybe, bei manchen. Franklin Graham ist der Sohn einer bestimmenden evangelikalen Figur in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, nämlich Billy Graham, der seinen 100. Geburtstag im Jahr 2018 gerade nicht mehr erlebt hat. Aber so viel Erfolg wie sein Vater hatte Franklin Graham nie, aber er ist in dessen Fußstapfen getreten und verwaltet seinen Nachlass inhaltlich und politisch. Er hat zum Beispiel das Segensgebet bei der Diensteinführung des Präsidenten George W. Bush und eines anderen Präsidenten, nämlich des neuen wieder Donald Trump, gesprochen. Und Vater und Sohn haben regelmäßig problematische Aussagen gegen die Rechte von Homosexuellen getätigt, andere Religionen herabgewürdigt und so weiter. Also das ganze Bouquet, das man von solchen Menschen erwarten kann, ausgeteilt. Die Organisation selbst, Samaritan's Purse, erbt die antihumanistischen evangelikalen Ansichten. Zum Beispiel wird von den Mitgliedern verlangt, dass sie gegen Homosexualität und gleichgeschlechtliche Ehe sind. Also ganz genau, wie man es sich erwarten darf. Und ja, das wird in Vorarlberg unter dem Deckmantel hier etwas Gutes zu tun. Zwar den Kindern nicht direkt erzählt, kann man annehmen, aber ein bisschen untergejubelt.
Das mit dem Schuhkarton ist ja so, die Familien sollen den Schuhkarton besorgen und den Inhalt also die Geschenke sozusagen, das wird dann gesammelt von der Organisation und dann werden noch eben die Materialien dieser Organisation dazugelegt, also zum Beispiel Kinderbibeln und Folder und Propaganda für die Eltern, dass sie halt dieser Religionsgesellschaft sich anschließen.
Ja, in Wirklichkeit wird ganz schlau die Propaganda aufgefettet mit anderen Dingen.
Ja, und das ist ja etwas, was in Österreich etwas komplett Neues wäre, wenn wir nicht jedes Jahr die Aktion hätten, dass Kinder für die römisch-katholische Kirche herumgehen, anläuten, singen, Spenden einsammeln für andere Kinder in der dritten Welt. Und wenn sie aber niemanden antreffen, dann halt auch schon mal Broschüren zur Aktion mit kirchlichem Hintergrund hinterlassen. Also diese Wohltätigkeit, die sozusagen als Türöffner für die Missionierung dient, die ist natürlich auch in anderem Kontext bekannt.
Ja, wobei ich sagen muss, ich kann mich dunkel an meine Volksschulzeit erinnern, dass ich auch mit ähnlichen Aktionen als Kind konfrontiert war. Also ich kann mich auch erinnern, dass wir Dinge gesammelt haben im Rahmen solcher Aktionen. An Schuhkartone nicht explizit, will ich aber jetzt nicht ausschließen. Und die Hintergründe dieser Aktionen sind mir natürlich auch gar nicht mehr erinnerlich. Aber es ist keine ganz neue Sache, das kann ich auf jeden Fall bestätigen.
Jedenfalls danke unserem Zuhörer fürs aufmerksame Lesen der Broschüren und er hat mich dann kontaktiert. Wir haben dann ein bisschen gemeinsam recherchiert und er hat das dann auch für den humanistischen Pressedienst, seinen ersten Artikel dort, zusammengeschrieben. Das wurde dann auch veröffentlicht, weil es eben interessant war für einen größeren Kreis und wir werden es natürlich verlinken. Vielen Dank nochmal.
Wurde das dann in der Schule auch thematisiert? Hat der Vater das in der Schule dann bekannt gegeben, dass das von dieser evangelikalen Gruppe ausgeht?
Er hat tatsächlich mit anderen Eltern gesprochen. Einige fanden nichts dabei, andere schon und dann haben sie halt Abstand genommen. Die Schule sah keinen Grund, nur weil das halt quasi Evangelikale sind und nicht die Katholischen, von so einer wohltätigen Aktion abzusehen. Mhm. Aber ja. Vielleicht, wenn es genug Kritik gibt, werden sie es nächstes Jahr nicht mehr machen. Suchen sich vielleicht eine weniger umstrittene, wohltätige Aktion, was ja auch eine gute Wahl wäre. Mhm. Zum Beispiel ans Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen kann man jederzeit ohne Gewissensbisse spenden. Da kann man davon ausgehen, dass das tatsächlich großteils Kindern auf der ganzen Welt, die wirklich den größten Bedarf haben, zugutekommt.
Ja, ich glaube, an Organisationen, die Kindern helfen, fehlt es nicht.
Ja, dann sind wir am Ende dieser Folge angelangt und uns bleibt nicht viel mehr, als uns zu bedanken für ein weiteres Jahr Radio Attikam Podcast, Kalenderjahr in diesem Fall und wir wünschen ein erfolgreiches 2025.
Ja, guter Rutsch und alles Gute.
Ja, auch von mir alles Gute für das neue Jahr und hoffentlich auf bald.